Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Demos gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, sie werden offenbar zum festen Ritual in Deutschlands Großstädten. Und das soll nach dem Willen der Querdenken-Bewegung auch so bleiben. Bereits jetzt wurde zur Silvester-Demo in Berlin aufgerufen. Bisher ist an diesem Tag noch weiterhin die traditionelle Silvesterfeier vor dem Brandenburger Tor geplant. Zum festen Klagetenor der Querdenken-Demonstranten gehört, dass sie sich diffamiert sehen. Zwar marschieren sie Seite an Seite mit Reichsbürgern und Neonazis, aber selbst als rechts oder rechtsextrem wollen sie nicht wahrgenommen werden. Und das sind sie wohl auch nicht. Aber was sind sie eigentlich? Darüber habe ich mit dem Soziologen Dieter Rucht gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob er unter diesen sehr verschiedenen Protestgruppierungen so etwas wie eine gemeinsame DNA erkennen kann.
Es gibt eigentlich keinen gemeinsamen Nenner, zumindest nicht politischer Art oder inhaltlicher Art, aber es gibt einen äußeren Anlass, nämlich die Corona-Krise, die in aller Munde ist. Und an diesen Anlass, an diesen Haken, da hängen sich quasi ganz unterschiedliche Gruppen an, die miteinander eigentlich wenig gemeinsam haben, die auch sehr unterschiedliche Themen und Interessen verfolgen.
Gibt es also einen äußeren Anlass, aber keinen gemeinsamen Inhalt?
Ja, es gibt natürlich schon die diffuse Unzufriedenheit mit den Corona-Maßnahmen. Aber wenn man dann genauer hinschaut, welche Transparente sind da zu sehen, welche Slogans werden da erkennbar, wenn man mit den Leuten auch spricht, dann verfolgen die zum Teil neben der Kritik, die sicher jetzt erstmal im Vordergrund steht, an Corona-Maßnahmen, sehr spezifische Anliegen. Die einen sind dann deklarierte oder entschiedene Impfgegner, andere sind religiöse Gruppen, dann gibt es Leute, die gegen die Funkmasten antreten. Und dann gibt es natürlich auch einfach Spinner, die immer bei größeren Anlässen auch dann Publikum suchen und ein Forum suchen. Aber es gibt nicht zu vergessen eben rechtspopulistische und rechtsextremistische Gruppen. Und die nutzen dann diese Attraktivität der Veranstaltung, das Interesse der Medien, um ihre Parolen nicht nur jetzt über die Medien in die Welt zu senden, sondern auch diejenigen, die um sie herumstehen, zu beeinflussen.
Und der Umstand, dass sich die Demonstrierer in die Nähe von Neonazis, von Reichsbürgern, von Rechtsextremen begeben, dieser Umstand schreckt ja offensichtlich nicht ab. Wie erklären Sie sich das? Eltern mit Kindern im Kinderwagen neben Menschen mit rechtsextremen Tattoos?
Ja, die Leute haben eben zum Teil ihr spezifisches Anliegen. Und das ist zunächst mal das, was sie antreibt. Und dann ist diese Demonstration eher so ein Forum oder ein Marktplatz. Da kann man sich zeigen, da kann man hoffen, dass man wahrgenommen wird. Da kann man auch Flugblätter verteilen. Aber diejenigen, die dann neben, links oder rechts oder vor oder hinter einem stehen, die verfolgen zum Teil wiederum andere Anliegen. Und ein wirkliches Gespräch, also Auseinandersetzung oder gar Einigung kommt ja bei diesen Demonstrationen nicht zustande. Man reagiert dann auf äußere Reize, die Redner, die da bestimmte Parolen oder Sprüche vorgeben, da wird geklatscht. Aber das heißt nicht, dass wir hier eine kohärente Gruppe hätten, die sich da auf irgendwas geeinigt hätte, sondern es ist erstmal ein Ausdruck von Unzufriedenheit aus ganz verschiedenen Quellen gespeist.
Weil ich ja eingangs erwähnte, dass sich viele Demonstrierende diffamiert sehen, dadurch, dass sie aus dieser Nähe heraus zu rechten Gruppierungen sich selbst als rechts eingestuft sehen. Ist dieser Eindruck, diffamiert zu werden, überhaupt berechtigt? Oder ist es nicht im Gegenteil so, dass sehr große Mühe darauf verwandt wird, diese einzelnen Gruppen differenziert wahrzunehmen?
Ja, das hängt von den jeweiligen Kommentatoren ab. Und ich habe sehr differenzierte Kommentare auch gehört und gelesen. Ich habe aber auch vernommen gelegentlich, dass pauschal die Gesamtheit dieser Demonstrierenden in eine Ecke gestellt wird, sei es in eine politische Ecke, dass man sagt, das sind alles Rechte. Zum Teil wollen sie es vielleicht nicht offen zugeben, aber sie denken so. Oder dass man sie pauschal eben als Idioten, als Spinner, als Covidioten jetzt bezeichnet hat. Und da fühlen sich die Leute natürlich dann falsch charakterisiert, zumindest ein Teil der Leute falsch charakterisiert und sagen, nein, ich bin nicht rechts, ich habe einen anderen Grund, um hier zu sein. Und da sollte man eben vorsichtig sein im Umgang mit diesen Gruppen. Da diese Gruppen so heterogen sind, und das ist ein mühsames Geschäft, und es klappt natürlich nicht auf der Demonstration, sondern das muss man eher im Alltag tun, das heißt im Kreis der Freunde, wo immer auch Leute zusammensetzen und über Politik reden.
Aber bislang scheint niemand einen Weg gefunden zu haben, wenn man vom Einzelkontakt absieht, wie man diese Gruppe, die Sie ja als kommunikationsfähig und austauschfähig benennen, tatsächlich erreichen kann.
Ja, es ist schwierig. Es gibt, das haben wir auch bei Pegida gesehen, einzelne Leute, die mal so ein Forum lokal auch organisieren und kann auch Bürgerversammlungen machen. Insgesamt denke ich, dass das Parlament, das haben ja viele inzwischen gefordert, es gibt ja auch teilweise da schon Reaktionen darauf, dass das Parlament stärker beteiligt werden sollte bei diesen Entscheidungen. Aber zweitens sollten auch Bürgerdialoge eröffnet werden, Gesprächsforen, wo man zusammenkommt und streitet, wo man auch ein Stück Luft ablassen kann. Aber es geht ja nicht nur darum, Dampf abzulassen, es geht schon auch darum, tatsächlich miteinander zu streiten und dann am Ende auch Wege zu suchen, damit sich die besseren Ansichten, die besseren Argumente am Ende auch durchsetzen.
Da haben wir zu Corona-Zeiten natürlich die schlechtestmöglichen Umstände, um so eine Art von Dialog zu pflegen.
Ja, natürlich kann man jetzt nicht Massen von Leuten in einem Saal zusammenpacken, aber man kann ja auch Sprecher verschiedenen Strömungen mal einladen, und sei es auch nur per Videokonferenz, und auch auf diesem Wege versuchen, ins Gespräch zu kommen. Es wäre doch die Mühe wert zu sagen, nicht wir lassen die einfach sozusagen da ohne Reaktion dahinziehen oder wir diffamieren sie pauschal. Also das scheint mir nicht die angemessene Reaktion zu sein.
Sie waren ja bei der frühen Demo in Berlin im August dabei. Kolleginnen und Kollegen, die die Demos als Journalisten beobachten, sagen, seitdem sei der Ton schärfer geworden. Die Stimmung sei aggressiver seitdem. Was ist da passiert? Was glauben Sie?
Ich bin gar nicht sicher, ob der Ton so viel schärfer geworden ist. Ja, wenn man auf einzelne Ereignisse guckt, wird man vielleicht zu dem Schluss kommen. Ich selbst habe damals schon, das war eben Ende August, vor der russischen Botschaft eine Gruppe von Leuten, es waren Hunderte, erlebt, und ich habe mich da 2 Stunden lang aufgehalten, die extrem aggressiv waren, die Polizisten beschimpft haben als Schweine und als Faschisten und so weiter. Also ich war, da ich ja viel auf Demonstrationen bin und da zuschaue, ich war schon erstaunt, welches Maß an Aggression damals schon vorherrschte, ob sich das jetzt wirklich nochmal gesteigert hat. Dafür gibt es einige Anzeichen, aber ich wäre auch nicht erstaunt, wenn wir jetzt auf so eine abschüssige Bahn kommen, wo sich die Leute immer stärker ermutigt fühlen, auch weil sie viele sind, weil das inzwischen sich auch in der Fläche ausbreitet. Es sind jetzt nicht nur die Ursprungsstädte Berlin, Stuttgart, München, wo demonstriert wird, sondern inzwischen greift es auch Platz, vor allen Dingen in ostdeutschen Ländern, aber auch in kleinen Mittelstädten.
Wie funktioniert denn so eine Art von, Sie sagten, Ermutigung?
Wir sehen vor allen Dingen, dass sich rechtspopulistische Gruppen und rechtsradikale Gruppen zunehmend selbstbewusst, offensiv artikulieren. Das hat jetzt gar nichts mit Corona speziell zu tun, sondern ist eine Entwicklung, die man in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren beobachten kann. Das heißt, sie werden mehr, sie werden offensiver und sie reklamieren dann auch, sie seien das Volk oder es gehe jetzt um Widerstand. Und diese Denkmuster, die haben sich jetzt nicht nur am rechten Rand ausgebreitet, sondern die haben auch Platz gegriffen, vielleicht nicht mehrheitlich, aber doch in zunehmendem Maße in der gesellschaftlichen Mitte, also im sogenannten bürgerlichen Lager. Das zeigen übrigens auch Meinungsumfragen und Umfragen zu Einstellungen dieser Leute.
Diese Corona-Beschränkungen werden ja enden. Ich glaube, in der Gewissheit dieser Annahme unterscheiden sich dann auch wieder Querdenker von, sagen wir, Normaldenkern. Was nehmen Sie an? Geht aus diesen Protesten eine Gruppe an Bürgern hervor, die sich nachhaltig abwendet vom Staat, von den demokratischen Institutionen, von der Politik?
Es wird ein Moment, das schon länger sich anbahnt, weiterbleiben und jetzt sich auch kraftvoller fühlen. Und das sind rechtspopulistische Einstellungen. Damit meine ich vor allen Dingen Leute, die sagen, die da oben, die denken nur an ihre eigenen Interessen, die politische Klasse, die bedient sich, die ist vielleicht auch korrupt, die belügt uns. Und wir da unten, das Volk, wir werden nicht gehört, wir werden vernachlässigt, wir werden entrechtet. Also dieses Denkmuster, das man übrigens auch bei Linkspopulisten finden kann, das ist da und das wird jetzt nochmal nachhaltig bestärkt durch die aktuellen Ereignisse, Auflagen in Verbindung mit Corona. Und das ist etwas, was bleiben wird, auch wenn das Corona-Thema wieder in den Hintergrund sinkt. Das heißt, diese Vorstellung, es gibt eine eklatante Lücke zwischen den Interessen der politischen Eliten und dem sogenannten Volk, dieses Denkmuster, das wird sich wiederum neue Anlässe suchen, wenn Corona nicht mehr aktuell ist. Und das ist jetzt so stark geworden, es hat sich inzwischen ja parteipolitisch jetzt kristallisiert, vor allen Dingen in Form der AfD, dass es nicht in den nächsten Jahren, vielleicht auch nicht in den nächsten Jahrzehnten von der Bildfläche verschwinden wird. Und das ist ja übrigens kein deutsches Phänomen, sondern das beobachten wir in nahezu allen europäischen Ländern und darüber hinaus.
Und eine Antwort darauf ist aber auch ebenso, wie es bei uns keine gibt, auch anderswo nicht gefunden worden.
Ja, es gibt kein Patentrezept. Man muss in die Auseinandersetzung gehen, man muss streiten, man muss Kante zeigen, aber es gibt jetzt keinen Königsweg, wo man sagt, man nehme A, B, C, rühre das um und dann hat man das Problem beseitigt.
Dieter Rucht war das, Soziologe, Protestforscher. Bis zu seiner Emeritierung war er am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung beschäftigt und lehrte an der FU Berlin.